Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Abend. Ein Porträt ist nicht immer nur ein tiefen Blick in die eigene Seele, sondern auch ein Blick in die Zeit. Sieh dir die Menschen an, nennt sich deshalb eine Ausstellung in Stuttgart über Porträts der Weimarer Zeit. Ich mache ein Lied aus Stille, heißt ein Gedicht der Lyrikerin Eva Strittmatter. In Cottbus ist daraus ein popmusikalisch-poetischer Abend geworden, in dem es um Heimat und die Suche danach ging. Das kommerzielle Kino lebt und auch das kommunale Kino ist nicht tot. An diesem Wochenende schaute der Verband in die Zukunft. Und einer der bedeutendsten abstrakten Maler Österreichs, Wolfgang Holliger, ist gestern im Alter von 94 Jahren gestorben. Wir erinnern gegen Ende dieser Sendung an ihn. Zunächst aber geht es auf hohe See. Ein Fluch treibt den fliegenden Holländer seit undenkbar langer Zeit in ruheloser Fahrt auf den Weltenmeeren umher. Nur die romantische Liebe könnte ihn erlösen, doch die fürchtet er nie zu finden. Damit scheint für ihn nur noch der Untergang der Welt die ersehnte Erlösung zu sein. Erlösung und übersteigerte romantische Liebe, ein verhängnisvoller Fluch und zudem noch Profitstreben. All das brachte Richard Wagner in seiner Oper Der fliegende Holländer zusammen. Gestern Abend war Premiere im Deutschen Nationaltheater Weimar. Die Regie lag in den Händen von Barbara Horakova. Uwe Friedrich hat den Abend gestern für uns erlebt und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie viel Romantik gestattet Regisseurin Horakova den Zuschauerinnen und Zuschauern denn?
Nicht besonders viel. Sie verlegt die Geschichte von der Küste Norwegens auf eine Ölplattform, eine Ölbohrinsel. Die kann ja durchaus auch in der See vor Norwegen sein. Da geht es ja um viel Geld. Norwegen, ein reiches Land, Daland, der seine Tochter verschachern will und noch mehr Geld haben möchte. Also das ist erstmal nicht dumm. Das Bühnenbild von Ines Nadler ist eine recht beeindruckende Industrielandschaft. Auch die Kostüme von Annemarie Buller, zum Teil sehr farbenfroh, aber eher proletarisch geprägt. Das fängt recht vielversprechend an.
Immerhin spielt das Ganze ja noch, Sie haben es gesagt, vor der norwegischen Küste. Aber bleibt die ursprüngliche Handlung in dieser Inszenierung schon noch bestehen oder wird hier eine völlig neue Geschichte erzählt?
Im Prinzip bleibt die Handlung erhalten, dass nämlich Senta sich hereinsteigert in ihre Liebe zu einem Fremden, der von irgendetwas durch sie erlöst werden muss. Und der Holländer kommt, eine sehr bullige, wuchtige, rahmensprengende Erscheinung, die eben auch die Erlösung will. Dieser Mann ist ja relativ skrupellos, egal welche Frau sich dafür ihn opfert, er nimmt jede. Das bleibt erhalten. Drumherum gibt es dann einige Geschichten, die eher herbei assoziiert sind. Es gibt ein Kind, könnte vielleicht Leukämie haben. Es hat eine Glatze und tunkt immer irgendwelche Puppen in Öl. Das könnten die Töchter sein der Spinnerinnen aus dem zweiten Akt, die sich ein Leben als Heimchen am Herd erträumt haben und als Hausfrau und Mutter. Aber all das ist eher lose verbunden mit der Kernhandlung von Senta und dem Holländer.
Ja, das Reizvolle am fliegenden Holländer ist ja eben, dass es um die großen menschlichen Themen geht. Ist es wirklich noch strapazierfähig? Bleibt für einen Transfer in die gegenwärtige Welt bei der aktuellen Inszenierung in Weimar nicht doch ein Teil des Wagnerschen Gesamtkunstwerks ziemlich auf der Strecke?
Na, man macht natürlich immer Kompromisse, wenn man eine Handlung einfach in die Gegenwart übersetzt. Und Gegenwärtigkeit ist eine Menge da bei dieser Ölplattform. Aber die eigentlichen Fragen, wer erlöst denn da jetzt wen, von was und wozu gehen die denn jetzt wirklich gemeinsam in den Himmel? Ja, offensichtlich nicht. Erik hat ihn über den Haufen geballert und Senta ist sehr traurig. Man weiß auch nicht, stirbt sie jetzt, trauert sie nur. Es bleibt alles ungefähr und ich hatte so das Gefühl, Barbara Horakova kann sich nicht richtig entscheiden, welche Geschichte sie denn nun erzählen will.
Und sie steht ja auch in einer großen Reihe. Das DNT hat eine große Wagner-Tradition in Geschichte und Gegenwart. Franz Liszt dirigierte die Erstaufführung des Holländers. Kathrin Foster, die derzeitige Brünnhilde, hat dort ihr Rollendebüt gegeben. Wird die musikalische Seite dem gerecht?
Im Grunde schon. Dominik Beikirch ist der junge Chefdirigent der Opernsparte am Deutschen Nationaltheater. Der lässt wirklich den Sturm ordentlich peitschen. Zu Anfang ist auch noch der eiserne Vorhang unten, also es knallt so richtig in den Saal und der gibt ordentlich Stoff und gesungen wird durch die Bank gut. Camilla Ribeiro Sousa ist die Senta, eine sehr kluge Sängerin, und Alexander Puschniak, dieser wuchtige, bullige Holländer, den hören wir mit einem Ausschnitt aus dem Monolog. Alexander Puschniak war das als Holländer mit dem Auftrittsmonolog und auch Luciano Batinic, der Daland, singt das sehr ordentlich. Die Chöre super einstudiert, also musikalisch wird man da glücklicher als szenisch.
Barbara Horakova inszeniert in Weimar den fliegenden Holländer und darüber sprach ich mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich. Während in Weimar heimatlose Gespenster umherirren, beschwört Armin Petras am Theater in Cottbus den Begriff Heimat und meint damit eine andere Heimat, auch die von früher, mit Texten der in der DDR einst sehr bekannten Lyrikerin Eva Strittmatter und deren Mann Erwin. Texte, die Petras verzahnt mit der Uraufführung von Judith Herrmanns Roman Daheim. Das Großprojekt unter dem Titel Ich mach ein Lied aus Stille, einer Gedichtzeile von Eva Strittmatter, hat in Cottbus Michael Lages gesehen.
So klug dachte und schrieb Eva Strittmatter über die Liebe.
Erst wenn man weiß, dass sie enden kann, hat man den Anfang der Liebe erreicht.
Und über Lebenswille pur spricht aus den ersten Sätzen des Theaterabends, für den Strittmatters Gedichte vertont wurden, wir vergehen nicht und der Tod ist eine dumme Lüge. Die Lyrikerin starb 2011, da war sie fast 81 Jahre alt und hatte den Ehemann und Romanautor Erwin Strittmatter um 17 Jahre überlebt. Die Werke von beiden bilden den vielleicht reichsten literarischen Schatz der brandenburgischen Lausitz und das Staatstheater in Cottbus hat dieses Erbe schon mehrfach beschworen. Bald nach Erwin Strittmatters Tod 1994 etwa dramatisierte Intendant Christoph Schroth erstmals Ole Bienkopp. Jetzt hat Armin Petras den Bienkopp-Roman mit heutigem Blick ins Zentrum eines Bühnenprojektes gestellt, das alle Abteilungen des Hauses immens herausfordert. Das komplette kleine Schauspielensemble trägt in drei Teilen fast 4 Stunden Theater. Juli Niemann und Andreas Wittmann haben für den Beginn Eva Strittmatters Gedichte in zeitgenössischen Sound übersetzt, der sehr nach Pop und Folk und Poesie klingt.
Ich mach ein Lied aus Stille und aus Septemberlicht.
Diese Gedichtzeile, unter der vor 50 Jahren auch Strittmatters wichtigster Lyrikband erschien, gibt dem Petrasabend den Titel. Das Ensemble singt auf einer Rampe aus Stahl, die in den Himmel über dem Publikum führt. Dann tritt der schweigsame, aber visionäre Landarbeiter Ole an. Mit ihm wird ja die Landreform in der jungen Nachkriegs-DDR thematisiert. Der eigensinnige Held, in dessen Kopf es wimmelt wie von geschäftigen Bienen, ist klüger als die Dogmen der Partei. Die will noch nichts wissen von seiner Idee.
Hiermit gründe ich die erste landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Namen Leuchtendes Feld.
Dafür schmeißt die Partei das Mitglied Ole raus. Erst ein Jahrzehnt später propagiert auch sie landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und nimmt den Visionär wieder auf. Zugleich aber werden die Bäuerinnen und Bauern von Bienkopps Heimatdorf Blumenau gezwungen, das Vieh im Winter quasi im Auftrag der Partei verrecken zu lassen in sogenannten Offenstellen, Stallungen ohne Wände. Kein Staat ist mit dieser Politik zu machen, das weiß Bienkopp und das schreibt Strittmatter 1963. Und der Visionär Ole stirbt, als er noch eine brandneue Idee verwirklichen will.
Ole, du sitzt ja wie gelähmt, du zitterst, Ole!
Armin Peters lässt die Fabel des Romans in einer Schläfmanier chorisch erzählen, im Wechsel mit sehr sparsamen Gesprächen in der Dorfgemeinschaft. Julian Marbach hat eine Wand als geschwungene Welle auf die Bühne gestellt, an und auf der es bergauf geht und bergab mit dem Dorf, mit der Welt. Dann, nach der zweiten Pause, wird alles leergeräumt und der Rest, Kühlschrank, Tisch und Bett, immer wieder umgruppiert. Für die Uraufführung von Daheim, dem Roman von Judith Herrmann, findet Petras ein spektakuläres Gemisch aus Live-Video und Spiel, extrem rasant im Wechsel der Emotionen von Menschen jener Generation von Aussteigern, die heute wieder Heimat suchen auf dem Land, vielleicht ja auf Ole Bienkorbs Land von damals. Da klingt Herrmanns schöner, frecher Text fast so, als hätte ihn Fritz Kater geschrieben, das Dramatiker-alter Ego des Regisseurs Petras. Und im Geschwindschritt vor und mit der Videokamera gelingt eine ziemlich furiose Zeitgeisterei ganz von heute und hier. Starke Stücke sind hier versammelt und Cottbus ist gar nicht weit weg.
Michael Lages über das Theaterprojekt mit Texten von Eva und Erwin Strittmatter sowie einer Uraufführung von Judith Herrmann, montiert und inszeniert von Armin Petras am Staatstheater Cottbus. Porträts der Weimarer Zeit, die kennt man vor allem von Otto Dix, Rudolf Schlichter, Christian Schad und anderen Vertretern der Neuen Sachlichkeit. Das Kunstmuseum Stuttgart, das die weltweit größte Dix-Sammlung besitzt, hat sich nun gefragt, was in diesen neusachlichen Porträts eigentlich dargestellt wird. Das Typische einer Person oder nicht doch eher eine bestimmte gesellschaftliche Rolle, die diese Person spielt? Obwohl die eigentliche Sammlung viel hergibt, haben die Stuttgarter Kuratoren ausgiebig ausgeliehen und sie haben die Schau mit zeithistorischem Material angereichert. Christian Gampert über die Ausstellung mit dem zupackenden Titel »Sieh dir die Menschen an«.
Uns empfangen die Bildnisse eines Intellektuellen, nämlich des Filmregisseurs Gesa von Zifra von Rudolf Schlichter, eines tätowierten Schiffsheizers von Otto Griebel und des Fabrikanten Julius Hesse von Otto Dix. Diese Porträts, die alle aus den 1920er Jahren stammen, erzählen durchaus etwas über Individualität, über persönliche Züge. Aber mehr noch teilen sie etwas über den gesellschaftlichen Status des Dargestellten mit. Denker, Prolet, Kapitalist. Allerdings sind diese Bilder weit von den repräsentativen Porträts entfernt, die etwa niederländische Gilden des goldenen Zeitalters von ihren Mitgliedern fertigen ließen. Sie sind auch keine Charakterstudien. Was das neusachliche Porträt der Weimarer Zeit auszeichnet, ist vielmehr der altmeisterliche Malstil, ein völlig kalter, illusionsloser Blick auf die dargestellte Person, Verismus genannt, bisweilen ins Karikaturistische verzerrt. Diese Typisierung entsprach, wie das Kunstmuseum Stuttgart jetzt eingehend darlegt, einem seltsamen Wunsch nach psychologischer Klarheit, der nach der Verunsicherung des Ersten Weltkriegs nun auch anderweitig bedient wurde. Studien wie Körperbau und Charakter des Tübinger Psychiaters Ernst Kretschmer suggerierten, man könne von der Konstitution auf die Psyche schließen. Asthenischer Gedankenmensch, zupackender Athlet, untersetzter Genussmensch. Die Typisierung setzte sich auch in der Filmindustrie fort, wie die Ausstellung an Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder, zeigt. Man wusste ganz genau, wie ein Verbrecher aussieht. Man wusste allerdings auch, wie das süße Mädel aussieht, Christian Schad malte es, oder die Arbeiterklasse, Otto Griebel malte die Internationale. Das Erstaunliche ist,
dass sie innerhalb dieser Darstellung von Charakteren eine Typologie mit reinbringen. Und das passiert vor allem durch ihre nüchterne und kühle Betrachtungsweise von Personen.
Sagt Co-Kuratorin Alina Grehl. Die Ambivalenz des Typenporträts besteht nun darin, dass es sowohl denunziatorisch wie auch emanzipativ genutzt werden kann. Otto Dix Bild des Juweliers Karl Krall von 1923 ist eindeutig antisemitisch, mit klauenartig gespreizten, beringten Fingern, schmaler Hüfte und aufgeworfenen Lippen bedient Dix das Klischee vom raffgierigen jüdischen Homosexuellen. In den Selbstporträts von Grete Jürgens und Kate Dean Bitt sieht man dagegen selbstbewusste Frauen mit Pagenkopffrisur, die sich extrem männlich positionieren und sich um vorgegebene Geschlechtercodes nicht scheren. Eine frühe Gender-Debatte. Das große Prä der Ausstellung besteht darin, dass sie die Kunstwerke mit sehr viel zeithistorischem Foto- und Zeitungsmaterial kontextualisiert. Dass man also sieht, wie sich bestimmte Typen in Werbung und Modezeitschriften durchsetzten oder wie man sich mit verschiedenen Bildstreifen Wunschmänner oder Wunschfrauen zusammensetzen konnte. Aber noch heute gilt Kampf den Vorurteilen.
Man sollte nicht nach diesen Typen suchen. Man soll sich seiner eigenen Stereotypen bewusst werden und man sollte hinterfragen, wo diese herkommen.
Die Ausstellung bietet exquisites Bildmaterial, wobei der Fotoatlas Antlitz der Zeit von August Sander in der Tat viele soziale Kategorisierungen vornahm. Großartig in ihrer malerischen Wahrhaftigkeit die Bordellszenen von Elfriede Lohse-Wächtler und Rudolf Berganda, selbstbewusst die Darstellung sexueller Minderheiten, zum Beispiel Otto Scholz' Bild eines lesbischen Paars, berührend die Bilder von Kriegsversehrten und Deklassierten. In vielen Werken kommt entgegen der Annahme der Ausstellungsmacher erstaunlich viel Individualität der Porträtierten zum Tragen. Aufs Individuelle verweist auch eine aktuelle elektronische Arbeit zur Gesichtserkennung im obersten Stock. Selbst im Moment der totalen Videokontrolle bleibt noch etwas von uns selbst bestehen.
Porträts aus der Weimarer Zeit, individueller, als man vielleicht denkt. Christian Gampert berichtete über die Ausstellung »Sieh dir die Menschen an« im Kunstmuseum Stuttgart. Das Kinojahr 2023 war ein gutes Jahr für die Branche. Laut der Filmförderungsanstalt betrug die Zahl der Kinobesuche im ersten Halbjahr 2023 rund 45,2 Millionen. Das Kino lebt also. Das dürfte auch die kommunalen Kinos in Deutschland freuen. Also die Kinos, die sich als nicht kommerzielle Kultureinrichtung verstehen und in der Regel durch die jeweilige Kommune finanziert werden. An diesem Wochenende fand in Oldenburg der 18. Bundeskongress der kommunalen Kinos statt. Nach Jahren der Krise richtet die Branche ihren Blick wieder nach vorn. Es ging um die Zukunft der kulturellen Filmarbeit. Joachim Kurz ist Vorstandsmitglied der kommunalen Kinos. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, herrschte auf Ihrem Bundeskongress tatsächlich so etwas wie Aufbruchstimmung?
Ja, das kann man erfreulicherweise schon sagen. Wir hatten ein ambitioniertes Programm, das wir auch so ein bisschen als Standortbestimmung verstanden wissen wollen. Und das hat tatsächlich gefruchtet. Also wir hatten ganz tolle Gespräche, tolle Panels, viel Mitarbeit. Und was uns enorm gefreut hat, ist, dass sehr viele junge KinobetreiberInnen wieder da waren. Das war die letzten Jahre nicht unbedingt so. Und wir haben das Gefühl, dass bei der jungen Kinomacher-Generation so ein neues Interesse entsteht an Kino als Diskursraum.
Ja, man hört in diesen Tagen ja gerne mal sehr gute Nachrichten, aber es wundert doch schon, dass Sie rein wirtschaftlich an gute Zeiten für kommunale Kinos dann ja auch glauben. Schließlich hat der Deutsche Städtetag gesagt, dass sich die finanzielle Lage der Kommunen erheblich verschlechtert. Wir ahnen und wissen warum. Glauben Sie, dass für die Kinos da noch ausreichend Mittel übrig bleiben werden?
Naja, das ist, also ganz so optimistisch bin ich dann doch nicht. Das ist dann schon der Pferdefuß. Wir wissen, wie es um die Finanzen steht. Wir wissen, dass es riesige Haushaltslöcher zu stopfen gilt. Wir wissen von Preissteigerungen, Inflation. Wir hören auch immer wieder von Budgetkürzungen, was im Zusammenhang mit einer gestiegenen Inflation dann nochmal fataler wirkt. Also da haben wir schon noch ein ganz schön dickes Brett zu bohren.
Aber Sie definieren sich eben nicht nur durch die Art der Finanzierung, sondern, wir haben es schon gesagt, auch durch Ihr Selbstverständnis. Sie haben auf Ihrem Bundeskongress vor allem über die Kinoarbeit als Kunstform der Intervention gesprochen. Wo möchten Sie intervenieren und mit welchen künstlerischen Mitteln wollen Sie das tun?
Naja, wir intervenieren, das ist wirklich so die Kern-DNA der kommunalen Filmarbeit. Wir intervenieren ganz viel. Wir tun das darüber, dass wir mit gesellschaftlichen Gruppen, auch mit marginalisierten Gruppen in einen Diskurs treten und ihnen Räume öffnen und versuchen, Kino eben nicht nur als Abspielstätte für Filme zu begreifen, sondern auch als Raum, als geschützter Raum, in dem dann anschließend Gespräche stattfinden, in denen Gesellschaft und gesellschaftliche Schieflagen verhandelt werden können.
Also Kino als so eine Art gesellschaftlich relevanter dritter Ort.
Genau.
Und Sie reagieren eben auch oder wollen das auf gesellschaftliche Veränderungen. Stichwort Diversität, demografischer Wandel. Sie sagten gerade, erstaunlich viele Junge waren da. Wie sieht das mit den Zuschauerinnen und Zuschauern aus? Wie wollen Sie die weglocken vom Sofa?
Ja, aber wir machen das tatsächlich immer, also einerseits über die Programmauswahl, über die Kontextualisierung der Filme, die wir anbieten, und dann eben auch ganz viel über die Gesprächsangebote. Und wir merken, es gibt natürlich den Trend zu Social Media, zu Streaming und so weiter, aber wir merken, dass es so einen Hunger der Menschen gibt nach realer Erfahrungswelt, nach realem Austausch. Und das ist etwas, das wir gerne anbieten und wo wir gerne ein Forum dafür schaffen, weil wir auch glauben, dass diese gesellschaftlichen Räume des öffentlichen Austauschs bedroht sind. Und wir verstehen uns als Insel, wo wir eben solche Gesprächsangebote und Austauschangebote machen können.
Und wenn die jungen Leute nicht mehr zur Insel kommen, dann muss die Insel vielleicht zu den jungen Leuten kommen. Ich habe in Ihrem Programm gelesen, in Niedersachsen, da gibt es so etwas wie mobiles Kino. Was ist das denn?
Das gibt es nicht nur in Niedersachsen. Wir haben einfach das Phänomen, dass Kinostandorte sterben, vor allen Dingen auf dem Land sterben. Und es gibt seit vielen Jahren eine tolle Initiative, die einfach ein Auto mit einem Projektor einpackt und irgendwo in einem Gemeindesaal, in einer geeigneten Räumlichkeit ein Kino aufbaut und dort eben wieder dieses Kinogefühl bringt und das Gemeinschaftsgefühl, was ja auch gerade auf dem Land auch so ein bisschen bedroht ist. Und auch dort entstehen dann so Foren des Austauschs mit dem Nachbarn und der Nachbarin.
Das Kino als sozialer Ort in Krisenzeiten. Darüber sprach ich mit dem Vorstandsmitglied der kommunalen Kinos, Joachim Kurz. Schimmerndes Blau, fleckiges Gelb, spritziges Grün, scharfes Rot. All das nebeneinander auf einer Leinwand, wie geworfen. Nur einige wenige Farben reichten dem österreichischen Maler Wolfgang Holleger in der Regel aus für seine Bilder. Einen Pinsel brauchte er dabei nicht. Gestern ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Holleger galt als einer der bedeutendsten abstrakten Maler Österreichs. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, gründete eine wichtige Malergruppe und ging schon 1960 nach New York. Ich habe kurz vor der Sendung mit Klaus Albrecht Schröder gesprochen. Er ist Direktor der Albertina in Wien, die in ihrer Sammlung mehrere Holleger-Bilder und Zeichnungen hat. Wie schaffte Holleger es, in so jungen Jahren schon eine wichtige Gruppenausstellung in New York zu haben?
Tatsächlich mag man sich als Österreicher wundern, dass jemand, der als zutiefst österreichischer Künstler mit einer österreichischen Karriere versehen gilt, eigentlich das Format hatte, ein internationaler Künstler zu werden und die Möglichkeiten selbst ausgeschlossen hat. Er war in den 50er Jahren einer der führenden abstrakten Maler in Europa, keine Frage, aber sein großes Glück, das er aber dann später nicht realisieren haben wollte, war, dass Clement Greenberg auf ihn aufmerksam geworden ist. Clement Greenberg war der große Theoretiker des abstrakten Expressionismus. Der Farbfeldmalerei war seinerseits liiert mit Helen Frankenthaler, einer wichtigen Künstlerin des abstrakten Expressionismus und als der Gründerfigur letzten Endes der Farbfeldmalerei. Und nun stellt plötzlich Clement Greenberg fest, dass es parallel dazu auch in Europa jemanden gibt, der diese Malerei betreibt, die seine Geliebte Helen Frankenthaler, diese Künstlerin betreibt, die Farbe direkt auf die am Boden liegende Leinwand gießt und mit dem pathetischen Weiß der kaum grundierten Leinwand operiert. Das entdeckt er, stellt er in New York aus und hat schlagartig über Nacht, wie er sagt, den wichtigsten, einflussreichsten, bedeutendsten Maler Europas kennengelernt.
Aber statt in den USA zu bleiben, kehrte er ja nach Österreich, in die Steiermark zurück. Er brauchte die Natur um sich herum, sagte er selbst. Ist das etwas, das Holleger auszeichnet? Und wurde das in seiner Malerei irgendwie auch sichtbar, dass er das Organische und Gewachsene irgendwie brauchte?
Wer Wolfgang Holleger nie selbst besucht hat, in dieser Abgeschiedenheit am Rechberg in der Steiermark, wer nicht in seinem alten Bauernhaus war, in dem 14 Meter hohen Atelier und die vielen Wurzeln, Stämme, Schwämme gesehen hat, der käme nie auf die Idee angesichts der Kunst dieses Malers, dass sein Ausgangsmaterial immer die Natur war. Gefundenes, organisches, Blätter, Zweige, Äste, die er in der Natur während seiner Wanderungen findet und dann immer und immer wieder zeichnet. Die Vorbereitung eines Gemäldes kann Tage, Wochen, ja Monate dauern, bevor das Gemälde selbst dann in einem Zug innerhalb weniger Stunden entsteht, indem er die Farbe auf die horizontal ausgebreitete Leinwand am Boden vergießt. Aber der Ausgangspunkt ist immer die Natur. Darum war auch der Meinung, dass sein Schicksal einfach ihn nach Österreich zurückgezwungen hat, in die Einschicht. Ich weiß das nicht. Die internationale Karriere in New York wäre ihm sicher gewesen. Und auch dort muss man ja nicht in Manhattan wohnen, sondern kann sich ins Hudson Valley zurückziehen, wie viele andere Künstler es getan. Aber Tatsache ist, dass er den Start einer Karriere selbst beendet hat, noch die er der Vollplatz greifen konnte. Er war zwar dann noch eine der wichtigen Figuren der dritten Documenta, wo Einzelmeister vorgestellt worden sind, aber dann zieht er sich zurück nach Österreich, wo er auch eine große Karriere macht und einflussreicher Lehrer an der Akademie der Bildenden Künste wird. Aber letzten Endes dieser internationale Durchbruch, den Clement Greenberg ihm vorhergesagt hat, mit Morris Louis, mit Kenneth Noland, mit Barnett Newman und anderen, der ist ihm auf diese Weise durch den Rückzug selbst verwehrt geblieben.
Lässt sich Wolfgang Holliger eigentlich leicht einordnen in die Kunstgeschichte? Gibt es so etwas wie eine Holliger-Schule?
Ja, es gibt in Österreich viele Maler, die seine Schüler gewesen sind. Ich muss aber ganz offen sagen, dass vermutlich darunter nicht die bedeutendsten und avanciertesten sich finden, weil er als Persönlichkeit so stark war, dass sie vollkommen in seinem Schatten gelegen sind und vielleicht auch dort verkümmert sind. Einordnen lässt sich seine Kunst ganz klar. Das ist Farbfeldmalerei, das ist reine, pure Abstraktion, bei der der Gegenstand als Ausgangspunkt nicht einmal mehr subkutan zu spüren ist. Ungewöhnlich ist, dass er zwar seinen Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren hat, aber dann bei der einmal gefundenen Grammatik bis ins hohe Alter bleibt. Ich kenne von ihm noch Gemälde, die er voriges Jahr gemalt hat, im doch methusalemischen Alter von 93 Jahren. Seine Aktivität als Künstler, seine Agilität ist ihm erhalten geblieben. Und wenn man gesehen hat, wie er, um das Bild beurteilen zu können, auf einem Holzstamm dann langsam Meter um Meter hinaufklettert, das sind 6, 7, 8, 9 Meter, um von oben das Bild zu sehen, das am Boden liegt, dann weiß man, dass diese urtümliche Kraft, die er von diesem Land in der Steiermark bezogen hat, in seinen Bildern sich bis ins hohe Alter erhalten hat.
Der österreichische Maler Wolfgang Holliger ist gestern im Alter von 94 Jahren gestorben. Über ihn und seine Kunst sprach ich mit Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina in Wien. Und die Kulturmeldung mit Hanna Rau beginnen mit dem Umgang mit NS-Raubkunst.
Heute, vor 25 Jahren nämlich, wurden die Washingtoner Prinzipien veröffentlicht. Über 40 Staaten einigten sich am 3. Dezember 1998 auf Grundsätze, die für den Umgang mit Kunstwerken gelten sollen, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. In Deutschland wurden seither 7.500 Kulturgüter und rund 24.500 Bücher als NS-Raubgut identifiziert, so die offiziellen Zahlen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Doch die bisherige Praxis führt in der Realität längst nicht immer zu Restitution. Das hat vor allem mit der Rolle der beratenden Kommission zu tun. Die kann nur angerufen werden, wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Außerdem sind ihre Empfehlungen, genau wie die der Washingtoner Erklärung, nicht bindend. Das muss sich ändern, finden nicht nur die Mitglieder der Kommission, auch die Bundesregierung möchte das Gremium stärken. Konkrete Reformvorschläge sollen Länder und Kommunen bis Frühjahr nächsten Jahres vorlegen. Kein Moment zum Innehalten, also dieser 25. Jahrestag. Um beschädigte Baudenkmäler in der Ukraine geht es bei einem Projekt des Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte in Marburg. Gemeinsam mit Fotografinnen und Fotografen aus der Ukraine wollen die Forschenden dokumentieren, welche Spuren der russische Angriffskrieg am ukrainischen Kulturerbe hinterlässt. Bereits 250 Baudenkmäler hat das Team so in eine entsprechende Datenbank eingespeist. Im Falle einer Zerstörung der Gebäude sollen die Bilder als fundierte Grundlage für den Wiederaufbau dienen. Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin macht sich für ihr Ehrenmitglied, den iranischen Rapper Tumach Salehi, stark und fordert dessen sofortige Freilassung. Salehi wurde Ende November festgenommen, nachdem er nur wenige Tage auf freiem Fuß war. Weil Salehi mit seinen Liedern die sozialen Missstände im Iran kritisiert und damit Millionen erreicht hat, saß er zuletzt bereits über ein Jahr im Gefängnis, die meiste Zeit in verschärfter Einzelhaft. Von den Bedingungen dort soll Salehi nach seiner Freilassung in einem Social-Media-Video berichtet haben. Daraufhin warf das Regime ihm Verbreitung von Falschnachrichten und Störung der öffentlichen Ordnung vor. Schließen wollen wir diese Kulturmeldung mit einer Forderung nach Öffnung. Es geht um die öffentlichen Bibliotheken und darum, dass der Deutsche Städtetag sich wünscht, dass diese, genau wie die anderen Kultureinrichtungen, auch am Sonntag öffnen dürfen.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Die israelische Armee weitet ihre Angriffe auf den Süden aus und das Attentat am Pariser Eiffelturm. Zwei Themen aus den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Hier war Antje Eilroggen am Mikrofon. Einen guten Abend.